Die Gabe der Begrenzung. Ein provokativer Titel. Was soll meine Begrenzung denn eine Gabe sein? Was hat das Positives an sich, begrenzt zu sein? Kann das gut sein? Wir Menschen streben natürlicherweise immer dazu, Grenzen zu sprengen, Grenzen zu verschieben. Wir wollen das. Und daraus entwickelt sich sehr oft ein Wettkampf, wer denn das nun am besten kann. Zum Beispiel im Tennis schon längere Zeit die Diskussion, wer ist der GOAT, der greatest of all times? Ist das jetzt Roger Federer oder doch Nadal oder allenfalls Djokovic? Und da gibt es Riesendiskussionen im Internet, wer ist der GOAT im Tennis? Und bei Roger Federer merken wir langsam, ja, der kann nicht mehr ewig weiterspielen. Der kommt an seine Grenzen. Durch das Alter, die Knie, der Rücken. Irgendwie geht es nicht mehr so leicht von der Hand. Die Bälle kommen nicht mehr gleich präzis, gleich mit dem gleichen Spin und so weiter. Ja, Roger Federer hat Grenzen, ob du es glaubst oder nicht. Und im Tennis, ja, da ist das ja noch einigermaßen lustig, diese Diskussion. Wenn dann Bergsteiger sich messen, wer der GOAT ist, der greatest of all time, dann kann es auch dazu führen, dass ein solcher dann abstürzt, zu Tode stürzt, stirbt, zu seinem Ende kommt. Tragische Geschichten immer wieder. Und wir merken, dieser Wettkampf, wer der Größte ist, wer die Grenzen am weitesten verschieben kann, der ist in einem solchen Moment plötzlich destruktiv und nicht mehr konstruktiv und führt zu einem abrupten Ende, je nachdem. Ja, wie können wir mit unseren Begrenzungen umgehen? Gott hat uns als begrenzte Geschöpfe geschaffen. Und sagt darüber, siehe, es ist sehr gut. Wie können wir unsere Begrenzung auch als Gabe entdecken, als gute Gabe Gottes? Was ist gut an unserer Begrenzung? Lasst uns zusammen auf David schauen. David war sich seiner eigenen Begrenzung sehr wohl bewusst und konfrontierte trotzdem einen Goat, the greatest of all time, Goliath, den Riesen. Trotz seiner Begrenzungen ließ David seinen Mut nicht sinken. Wie kommt es dazu? David ist zum König gesalbt worden, hütet aber immer noch die Schafe seines Vaters. Saul ist König von Israel, doch Gott hat ihn verworfen. David ist Sauls Waffenträger geworden, bewegt sich im Umfeld des Königs und dann greifen die Philister die Israeliten an. Saul zieht in den Krieg, stellt ein Heer auf. Auf der einen Talseite die Philister, in der Mitte das Tal und auf der anderen Seite die Israeliten. David ist nicht beim Heer, wie gesagt, er ist zurückgegangen, die Schafe zu hüten. Und die Philister und die Israeliten, die stehen sich gegenüber. Und dann tritt aus den Schlachtreihen der Philister Goliath hervor. Ein 3 Meter Hüne, so circa, plus minus. Seine Rüstung wird detailliert beschrieben, nimmt viel Platz ein im Text. Und das möchte uns zeigen, dieser Goliath. Das ist nicht einfach so eines deiner alltäglichen kleinen Probleme, mit denen du normalerweise so kämpfst, sondern der Goliath, das ist wirklich, das ist ein Riese in deinem Leben. Goliath steht nicht einfach für unsere mehr oder weniger großen Probleme, sondern da geht es ums Ganze. Goliath steht für den Feind des Volkes Gottes. Er bedroht das gesamte Volk Gottes. Wer kann ihn besiegen? Er fordert die Israeliten dazu auf, einer soll kommen, einer soll gegen mich kämpfen. Wer ist mutig genug? Wer von euch wird es aufnehmen mit Goliath? Wo sind die großen, starken Männer? Wer fühlt sich angesprochen? Saul, es steht in 1. Samuel 9, war der größte der Israeliten. Er überragte alle anderen um einen Kopf. Also eigentlich hätte Saul den Kampf aufnehmen müssen. Oder vielleicht Eliab, auch von Eliab, dem ältesten Bruder Davids, heißt es, dass er einen großen Wuchs hatte. Doch wo ist Eliab in diesem Moment? Wo ist Saul in diesem Moment? Wo sind die großen, starken Männer Israels in diesem Moment? Sie wagen sich nicht. Niemand wagt es, gegen Goliath den Kampf aufzunehmen. Und Goliath verhöhnt das Volk 40 Tage lang. Stellt euch das einmal vor. Jeden Morgen stellen sie sich auf in den Schlachtreihen. Goliath tritt hervor. Er verhöhnt das Volk Gottes 40 Tage lang, Tag für Tag. Und es heißt im Vers 11, 1. Samuel 17, 11, als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Das ist die Ausgangssituation. Und es stellt sich die große Frage, wo ist der, der den Kampf gegen Goliath wagt? Dann kommt David zum Heer. Wie gesagt, er war beim Schafehüten, doch sein Vater Isai schickt ihn mit Essen für die Truppe, mit Fresspäckli und mit der Frage nach dem Wohlergehen seiner Brüder. Und David erreicht das Heer gerade, als es sich wieder aufstellt in den Schlachtreihen und er erlebt die Verhöhnung durch Goliath live mit. David erkundigt sich bei den Soldaten nach der Belohnung, die ausgesetzt ist für den, der gegen Goliath kämpfen wird. Und da wird Eliab, sein großer Bruder, zornig auf David. Und er sagt, was suchst du hier? Du solltest doch bei den Schafen sein. Du bist doch nur hergekommen aus Sensationsgier, weil du gerne Spektakel erlebst. Doch David, er lässt sich nicht auf den Streit ein. Er erkundigt sich weiter. Und das kommt dann auch Saul zu Ohren. Und ich lese ab Vers 31. Da heißt es von den Soldaten im Heer, dass sie die Worte hörten, die David sagte, und sie brachten es vor Saul. Und er, Saul, ließ David holen. Und David sprach zu Saul, seinetwegen lasse keiner den Mut sinken. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung dazu. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. So lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat ein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich, damit zu gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann so nicht gehen, denn ich bin's nicht gewohnt. Und er legte es ab und nahm seinen Stab in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Köcher diente, und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Wow, da müssen wir zuerst einmal durchschnaufen. Wie kann es David wagen, als Hirtenjunge gegen diesen Riesen, gegen Goliath zu kämpfen? Wie kann er sagen, keiner lasse den Mut sinken? Wörtlich, es falle keinem das Herz in die Hosen. Wir kennen diese Redewendung, die kommt hierher, von hier. Wir sehen in diesem Gespräch zwischen David und Saul sehr eindrücklich, wie David ganz bei sich selbst und bei Gott bleibt. Er versucht gar nicht, irgendwelche Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit zu verschieben. In seinem vollen Vertrauen auf Gott akzeptiert David seine Begrenzung. Er muss gar nicht auf sich selbst und seine eigenen Fähigkeiten vertrauen. Wie gelingt David dies? Warum lässt David trotz seiner eigenen begrenzten Möglichkeiten den Mut nicht sinken? Ich möchte 4 innere Einstellungen oder Überzeugungen zeigen, die David helfen, in seiner Begrenzung, gerade in seiner Begrenzung, für Gott wirksam zu werden. Erstens, Davids geistliche Sicht. Saul sieht sein Heer mit natürlichen Augen. Und darum glaubt der Goliath, der sein Heer als armseliges Häuflein verspottet. Die Knechte Sauls, was wollt ihr schon gegen mich, the greatest of all time? David hingegen hat eine geistliche Sicht auf dasselbe Heer. In Vers 36 sagt er, denn er, Goliath, hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Für David ist klar, wer der eigentliche König Israels ist, nicht Saul, sondern Gott selber ist der König und der Heerführer Israels. Überleg dir einmal, wie du unsere Gemeinde siehst. Ist das ein Häuflein vielleicht des Roland Stähli als Gemeindeleiter? Oder siehst du unsere Gemeinde als Gemeinde Gottes? Wie siehst du die Evangelische Allianz in Wieland? Wie siehst du die weltweite Gemeinde? Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Ja, natürlich, wir sind ein bunter Haufen. Wir sind eine kleine Kraft, wenn wir einfach so natürlich auf uns schauen. Und vielleicht beschleicht dich manchmal der Gedanke, ja, eigentlich ist die Gemeinde doch irgendwie irrelevant in dieser Welt. Das wird dir ständig gesagt. Das wird uns ständig gesagt. Doch hören wir auf diese Stimme oder hören wir und sehen wir die Gemeinde, wie Gott sie sieht und was er über die Gemeinde sagt? Unser Herr und König ist der lebendige Gott, der Leben aus dem Tod schaffen kann. Diese geistliche Sicht, die müssen wir als Gemeinde immer behalten, wenn wir Herausforderungen und Riesen gegenüberstehen. Ja, David ist noch ein Jüngling ohne jegliche militärische Ausbildung, quasi noch nicht einmal ein Rekrut, noch vor der Aushebung. Wie soll er da gegen diesen durchtrainierten Elitesoldaten bestehen können? Saul sagt, du kannst nicht. Punkt. Ja, das ist Davids natürliche Begrenzung. Doch er sieht mit geistlichen Augen, der wahre König dieses Heeres ist der lebendige Gott und ihm diene ich. Und was David nicht kann, das kann dieser lebendige Gott sehr wohl. Der zweite Punkt, Davids Erinnerungen. David widerspricht Saul nicht, als der ihn als militärisch völlig unerfahren bezeichnet, als Jüngling. Er erinnert sich jedoch an Erfahrungen in seinem Leben, die ihm gezeigt haben, was er kann. Er erinnert sich an das, was er hat. Nicht an die Fähigkeiten, die er haben sollte in den Augen Sauls. Er schaut auf das, was er hat. Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Und eben, wenn dann ein Bär ist und ein Leu, dann hat er ihn am Bart gepackt. Das ist so gut. Und hat ihn erschlagen. David kann auch was, rasch mal einen Löwen oder einen Bären niederzustrecken. Also Respekt. Und dann denkt er sich, ja, dann sollte das auch mit Goliath möglich sein. So hat ein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen, um diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Diese Erinnerung an die Kämpfe mit den Bären, mit dem Löwen, lässt David einfach sagen, schau Herr, alles was ich habe, das ist ja sowieso von dir. Deine Gaben. Und ich habe von dir empfangen, was du mir gegeben hast. Und was ich habe, das setze ich ein, zu deiner Ehre. Ob es reicht, diesen Riesen zu besiegen, ich weiß es nicht. Aber es muss ja sowieso du helfen. Schlussendlich ist es nicht mein Problem, sondern es ist dein Problem, ob das reicht. Mit dem Löwen, mit dem Bären hat es geklappt. Denn David, er ist sich wohl bewusst, dass er selber niemals bestehen würde gegen Goliath. Gott muss ihm helfen. Und das ist der dritte Punkt, der steht in engem Zusammenhang mit dem zweiten, Davids Gewissheit, dass nicht er selbst, sondern Gott für ihn kämpfen wird. David lebte in einer ganz engen Verbindung mit Gott, ganz in Abhängigkeit von ihm. In Vers 37 bringt er das eindrücklich zum Ausdruck. Der Herr, der mich vor dem Löwen und dem Bären errettet hat, der wird mich auch erretten vor diesem Philister. Obwohl er doch gerade erzählt hat, wie er eigenhändig den Löwen beim Bart gepackt und gebodigt hat, sagt er hier, es ist Gott, der mich errettet hat. Gott hat mich vor diesen wilden und starken Tieren errettet. Und er verwendet dafür dasselbe Wort, wie er gerade gebraucht hat, um zu sagen, wie er das Schaf aus dem Rachen des Löwen errettet hat. Also so wie er das Schaf gerettet hat, dem Löwen entrissen hat, so hat auch Gott ihn gerettet, dem Rachen des Löwen entrissen. Und so vertraut er auch darauf, dass Gott ihn vor Goliath erretten wird, ihn aus der Todesgefahr wieder herausreißen wird. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. David wusste um Gottes Zusage, die dieser bereits Mose gegeben hatte, als dieser an eine massive Grenze kam, wo er gar nicht mehr weiter wusste. Am Roten Meer, als die Israeliten eingekesselt waren zwischen Meer, Felsen und dem heranrückenden Heer des Pharao, sprach Gott selbst zu Mose, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Und diese Zusage Gottes trug David fest in seinem Herzen. Erinnere dich, in welchen Situationen und Stationen deines Lebens hast du Gottes für dich Dasein besonders stark erlebt? Gibt es Erlebnisse in deinem Leben, in denen du an deine Grenzen gekommen bist, dann aber Gottes Eingreifen und Hilfe erfahren hast? Eine Möglichkeit, sich ausführlich und differenziert zu erinnern, bietet der MyLife-Kurs, in dem es darum geht, sich mit seiner Lebensgeschichte und Gottes Wirken darin auseinanderzusetzen, samt aller Höhepunkte und Grenzerfahrungen. Wir haben einen Flyer aufliegen, dort gibt es Infos dazu. Der Kurs wird online stattfinden. Wir können ihn nicht physisch durchführen, aber ab dem 15. Februar online. Eine Möglichkeit, sich zu erinnern und zu erkennen, wo Gott sich als der Starke erwiesen hat in meinem Leben. Der vierte Punkt. David muss nicht so sein wie ein anderer. Wenn der dritte Punkt, dass es Gott selbst ist, der für dich kämpft, so richtig tief in dein Herz gesackt ist, dann merkst du, dass du nicht sein musst wie ein anderer. Dann erkennst du die Wichtigkeit, die Schönheit davon, dass es in deinem Leben nicht darum geht, wie ein anderer zu sein, dich zu vergleichen. Es geht vielmehr darum, immer mehr zu der Person zu werden, als die Gott dich geschaffen und gedacht hat. Du bist als Original geschaffen worden. Jemanden wie dich gibt es genau nur einmal auf dieser Erde. Schaut aus dem Fenster die Schneeflocken. Tausende, es schneit wie verrückt wieder. Und jede einzelne Schneeflocke ist einzigartig. Keine ist wie die andere. Das ist unglaublich. Und wenn das schon bei Schneeflocken ist, dass Gott jede einzelne einzigartig geschaffen hat, wie viel schöner ist es, dass er jeden Menschen einmalig einzigartig geschaffen hat. Wir können staunen über die Einzigartigkeit eines jeden Menschen. Wie schnell vergessen wir dies jedoch im Alltag, wo wir uns ständig mit anderen vergleichen oder in der Gefahr dazu sind. Saul zieht David seine Rüstung an. Er sagt ihm damit, damit du überhaupt eine Chance hast in diesem Kampf, solltest du meine Methoden verwenden. Solltest du werden wie ich, du sollst meine Rüstung anziehen. Ist der David damit eine Hilfe? Nein, im Gegenteil, David versucht es kurz und er merkt, das geht nicht. Ich kann nicht einmal recht gehen darin. Und er widersteht der Versuchung zu denken, ich muss so sein wie Saul, damit ich überhaupt eine Chance habe. Er sagt, nein. Nein, das geht nicht, das passt nicht zu mir. Ich muss das wieder abziehen. Ich sollte mich nicht vergleichen. Und er sagt, schau, ich bin ein Hirte. Ich bin kein Krieger. Und dass ich ein Hirte bin, ist gut so, wie es ist. Und er nimmt den Stab und die Schleuder und den Rest der Geschichte kennen wir. Er akzeptiert seine Begrenzung. Er sagt, ich bin der ich bin ein Hirte. Und aber das stelle ich Gott zur Verfügung und Gott nimmt es, nimmt die 5 Steine, die David hat und macht etwas Großartiges daraus. David macht, was er kann. Er kann mit der Schleuder wilde Tiere erlegen und das muss reichen. Mehr hat David nicht zu bieten, aber das muss er ja auch gar nicht. Denn der Herr, der mich von dem Löwen und dem Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und so schreitet er mutig und entschlossen dem Philister entgegen. Auch wir stehen in der ständigen Versuchung, uns mit anderen zu vergleichen. Gerade diese Geschichte von David und Goliath, da könnten wir denken, oh, ich muss so werden wie David oder ich möchte so werden wie David. Natürlich, jeder von uns möchte ein David sein. Doch überleg dir einmal, David, der war ein König von Weltformat. Ich habe hier eine kleine Weltgeschichte von der Urzeit bis ins 13. Jahrhundert dabei. Das hatte ich in der Kanti, dieses Lehrmittel, ein Geschichtsbuch. Und darin lesen wir etwas über David. David, der ein unbedeutendes Volk zu einem Großreich gemacht hat. Und darin steht in diesem Geschichtsbuch, ihm, David, gelang das Kunststück, die eigenwilligen Stämme in einem festgefügten Staat zu vereinigen und so weiter. Er war beliebt als tapferer Soldatenführer, gefürchtet als überlegener Stratege und Diplomat. Er war der größte König Israels. Er hatte eine sehr hohe Berufung. Ich weiß nicht, wer von euch ist auch zu einem König berufen? Also wer, ich nicht, ich habe nicht die Berufung zum König über ein Volk. Also, wir müssen uns nicht mit David messen. Wir wären zwar gerne so außergewöhnlich wie David, doch wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, dann entsprechen wir wohl eher der bunt gemischten Truppe Sauls im Heer. Der eine etwas größer, der andere etwas kleiner. Und auch wir merken, wir brauchen einen Helden, der für uns den Goliath erlegt. Der unseren Feind, den Feind des Volkes Gottes, den Teufel besiegt. Der mit Schuld und Sünde fertig wird. Wo ist der, der gegen den Feind des Volkes Gottes kämpft? Schau, an dieser Stelle ist Jesus hervorgetreten und hat gesagt, ich kämpfe für euch. Ich nehme es auf mit dem Feind des Volkes Gottes. Ich kümmere mich um diesen Goliath. Jesus ist wie David der Gesalbte Gottes. Bei seiner Taufe kam der Heilige Geist auf ihn, wie er auf David kam, als dieser zum König gesalbt wurde. Was folgt direkt auf seine Salbung mit dem Heiligen Geist? Der Geist führt ihn in die Wüste, wo er 40 Tage lang versucht wird vom Teufel, vom Feind Gottes. Goliath verhöhnte das Volk Israel 40 Tage lang. Doch Jesus widersteht dem Teufel. Dieser mag zwar umhergehen wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Siehst du die Parallele zum brüllenden Riesen Goliath, der 40 Tage verhöhnend umhergeht, im Begriff, das israelitische Heer zu verschlingen? Doch Jesus widerstand dem Teufel. Ja, schlussendlich, durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung hat er ihn besiegt. Jesus ist wie David der Hirte der Herde Gottes. Du kannst ganz sicher sein, dass er dich aus dem Rachen des Löwen erretten wird, herausreißen wird. So wie David seine Schäflein aus dem Rachen des Löwen gerissen hat. Warum? Jesus selbst sichert dies zu. In Johannes 10, Vers 11 und 28 steht, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jesus ermutigt uns, gleich wie auch David das Heer Israels ermutigt hatte, keine Angst zu haben. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Johannes 16, 33. Jesus möchte auch für dich kämpfen. Er sieht deine Begrenzung. Er hat dich ja geschaffen. Er sieht deine Ängste, deine Sorgen. Er sieht deine Kraftlosigkeit. Das ist kein Problem für ihn. Er hat für dich gekämpft und er will weiterhin für dich kämpfen. Jesus ist für dich. Er ist für dich ans Kreuz gegangen. Willst du nicht zu ihm kommen? Du kannst einfach zu ihm kommen mit dem, was du hast und bist. Das genügt. Es braucht nicht mehr. Als Jesus 5000 Menschen zu essen geben wollte, hat er gefragt, die Jünger, was habt ihr, gebt ihr ihnen zu essen? Und dann ist ein Junge gekommen und er hat gebracht seine 5 Brote und 2 Fische. Alles, was er hatte. Und Jesus hat es genommen. Er hat es Gott hingehalten, er hat Gott gedankt. Er hat es zerbrochen, zerteilt und er hat es verteilt und es hat gereicht für 5000 Menschen. Der Junge hat seine 5 Brote und 2 Fische gebracht zu Jesus. Und es hat gereicht. Absolut erstaunlich, was Jesus aus den so begrenzten Möglichkeiten des Jungen gemacht hat. So können wir wieder, Junge, zu Jesus kommen. Wir können ihm unsere 5 Brote entgegenstrecken. Wir können uns überlegen, was sind meine 5 Brote, die ich Jesus zur Verfügung stelle. David hat 5 Steine aufgelesen, bevor er Goliath entgegenging. Was sind deine 5 Steine, die du hast? 5 Fähigkeiten, 5 Gaben, die du einsetzen kannst für Jesus. Bring sie zu Jesus, streck sie ihm entgegen und er wird etwas daraus machen. Wir wissen es nicht genau. Er ist der Gott der unbegrenzten Möglichkeiten. Er wird etwas daraus machen. Was sind deine 5 Brote, deine 5 Steine, die du Jesus bringen möchtest? Dass er sie nimmt, segnet, zerbricht und austeilt zum Segen für sein Volk, für die Welt. Sie sind dir ja ohnehin von Gott geschenkt worden. Bring sie ihm zurück, stell sie ihm zur Verfügung. Wenn wir unseren Blick fest auf Jesus richten, wenn wir ihm nachfolgen, dann wird er unsere müden Hände und unsere zitternden Knie stärken. Wie es in Hebräer 12 heißt. Schau, du musst den Riesen Goliath nicht selbst besiegen. Denn Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung unsere größten Feinde, den Teufel, den Tod und die Sünde besiegt. Der Teufel mag zwar noch umhergehen wie ein brüllender Löwe und dich dadurch erschrecken, doch er ist besiegt und Gott selbst hat seine Macht begrenzt. Bunyan, der benutzt in seinem berühmten Buch Der Pilgerreise ein eindrückliches Bild, ein hilfreiches Bild. Der Pilger, der kommt am brüllenden Löwen vorbei und diesen ängstigt ihn. Und aber sein Begleiter weist ihn darauf hin, schau, hab keine Angst vor dem Löwen, er ist angekettet. Und er kann wohl noch brüllen. Doch wenn du genügend Distanz zu ihm hältst, dann kommst du an ihm vorbei. Er ist angekettet. Jesus hat ihn besiegt. Und wenn du Jesus für dich kämpfen lässt, dich ihm ganz anvertraust, kann der Löwe dich nicht mehr packen noch verschlingen. Ich bete. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du für uns gekämpft hast, dass du der wahre, der vollkommene David bist, Du bist der gute Hirte und kämpfst für deine Schafe. Ja, du hast dein Leben gelassen für deine Schafe. David hat für seine Schafe gekämpft und sie aus dem Rachen des Löwen gerissen. Und du bist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Du hast dein Leben gegeben am Kreuz für uns, damit wir erlöst seien von der Macht des Teufels, von der Macht der Sünde und von der Macht des Todes. Ich danke dir von ganzem Herzen für dein Werk am Kreuz für uns. Und ich danke dir, dass wir als erlöste Schar, als Gemeinde des lebendigen Gottes, ein jeder das, was er hat, das, was du ihm an Gaben, an Fähigkeiten, an Charaktereigenschaften geschenkt hast, dass wir das bringen können, unsere 5 Brote, unsere 5 Steine, und dass du etwas Großes daraus machen wirst. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen. Ich möchte euch einladen zum Abendmahl, auch zu Hause. Es ist schön, wenn ihr mit uns Abendmahl feiert, auch zu Hause, macht den Traubensaft, das Brot bereit. Und ich möchte als Einführung ins Abendmahl die Worte aus Philipper 2, die Verse 6 bis 8 lesen, die uns beschreiben, wie Jesus sich selbst begrenzt hat. Er ist doch der stärkste aller Löwen. Wenn wir schon von den Löwen sprechen in dieser Predigt, Jesus, der Löwe von Juda, ist der stärkste, der größte Löwe. Und er hat sich selber klein gemacht zu einem Lamm, das geopfert wurde an unserer Stelle. Und das beschreibt Philipper 2. Er, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und ich lade alle, die zu ihren eigenen Grenzen stehen, ein, die sagen, ja, ich aus eigener Kraft kann nicht in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Ich brauche Jesus, der für mich ans Kreuz gegangen ist, um mir meine Schuld und Sünde zu vergeben, um mich zu versöhnen mit Gott, dem Vater, der mir meine Gerechtigkeit erworben hat am Kreuz. Ich lade euch alle, die dies bekennen mit mir, ein, das Abendmahl zu nehmen. Und ich danke dir, Vater im Himmel, für das Brot, das du uns gegeben hast. Das Brot steht für den Leib Jesu. Jesus selbst, du hast dich uns gegeben. Du hast dich hingegeben. Und du hast dich zerbrechen lassen am Kreuz für uns. Und wir dürfen Anteil haben, du teilst es aus, deinen Leib. Wir dürfen Gemeinschaft haben mit dir. Ich danke dir von ganzem Herzen für das Brot, das für deinen Leib steht. Und ich danke dir, für den Saft der Traube, das für dein Blut steht, das du für uns vergossen hast. Und mit dem Vergießen deines Blutes hast du einen Bund geschlossen mit uns. Ich danke dir, dass wir in diesem Bund der Vergebung unserer Sünden gewiss sein dürfen und der Versöhnung mit dir und der Gemeinschaft. Danke, dass wir uns daran erinnern dürfen, wenn wir das Abendmahl einnehmen. Und ich bitte dich, dass es uns stärke für die Herausforderungen der kommenden Woche. Dass wir nicht erschrecken müssen, sondern stark sein dürfen in dir, Jesus, weil du in uns lebst, weil du für uns dein Leben gegeben hast, damit wir leben können. Amen.